HR Info. Kultur.
In Sachen Kunstgeschichte gibt es in diesem Jahr einen Protagonisten. Das ist Leonardo da Vinci. 2019 ist das Da Vinci-Jahr. Denn es jährt sich der 500. Todestag des Genies und mittlerweile zum Mythos gewordenen Malers, Ingenieurs, Biologen, Astronomen und Wissenschaftler.
Ausgebildet worden ist er ja zunächst mal als Maler, konventionell sozusagen in der Werkstatt von Andrea del Verrocchio in Florenz. Das ist also sozusagen sein ursprünglicher Beruf und von dem ausgehend spannen sich seine Interessen dann immer weiter in unterschiedlichste Wissensgebiete hinein. Also sozusagen Naturforschung im allerbreitesten Sinne, die aber immer so vom Blick des Malers im Prinzip ausgeht, vom Blick des Malers und des Zeichners auf die Welt. Das ist ja sein Medium.
Das sagt Bastian Eclasi. Er ist Sammlungsleiter für italienische, französische und spanische Malerei vor 1800 im Frankfurter Städel. Mit ihm spreche ich darüber, warum Da Vinci auch 500 Jahre nach seinem Tode die Menschen immer noch so fasziniert. Außerdem werfen wir einen Blick auf die politischen Auseinandersetzungen zwischen Italien und Frankreich wegen Leonardo Da Vinci. Im Büchercheck stellen wir Ihnen den Roman Süßer Ernst vor von E.L. Kennedy. HR Infokultur mit Pablo Diaz. Das berühmteste Gemälde von Leonardo da Vinci ist ohne Zweifel die Mona Lisa. Sie hängt im Louvre in Paris und wird täglich von 20.000 Menschen besucht. Ein zweites bedeutendes Gemälde von da Vinci ist der Salvator Mundi. Dieses ungefähr 500 Jahre alte Bild sorgte vor 2 Jahren für eine Sensation. Bei einer Auktion in Christie's in New York wurde es für etwas mehr als 450 Millionen Dollar versteigert. Damit ist es das teuerste Bild der Geschichte. Bis jetzt. Die Stimmung, die Atmosphäre, die man damals während dieser Auktion erleben konnte, das hat unser New York-Korrespondent Georg Schwarte festgehalten.
And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi.
Da stand er, der Auktionator, und da stand er, der Erlöser der Welt von Leonardo da Vinci, das Bild der Bilder. Und alle drei, Auktionator, Künstler und Motiv, ahnten wohl nicht, dass sie hier in New York bei Christie's denkwürdige Kunstverkaufsgeschichte schreiben würden.
What am I offered here? Let's open this at 75 million.
85 Millionen, alles im ohnehin verrückten Rahmen. Da Vincis Gemälde des rätselhaft anmutenden Jesus, lange verschollen, schwer debattiert, einst für 50 Pfund verkauft, weil alle es für eine billige Kopie hielten.
For 50 pounds, for nothing, because they thought it was a replica of a replica.
1956, bei Sotheby's versteigert, alle dachten, das ist wertlos. Das war damals, heute, das letzte überhaupt zu ersteigernde von 16 Da Vinci-Werken.
And last time Leonardo came at auction was in 1909, last time when one was sold. So this is more than 100 years ago. So you could say it's an incredible, you know, once in a lifetime, in many lifetimes event.
Der letzte Da Vinci, 1909 versteigert, über 100 Jahre her. Sowas wie heute wird nur einmal im Leben passieren, sagt Louis Gossert von Christie's. Er sollte recht behalten, in vielerlei Hinsicht. Die 100-Millionen-Grenze, nach Minuten nur durchbrochen, wenig später schon, hält das Publikum den Atem an.
For Leonardo, at 190 million, give me 200. 190 is bid. 200 million is bid. At 200 million. At 200 million. 200 million, please. 200 million is bid.
200 Millionen. Schon jetzt, Allzeitrekord, das teuerste Kunstwerk bis dahin, ein Picasso, 179 Millionen Dollar. Und jetzt das hier.
You didn't hear it? I did. 225.
Als ein Bieter nur 5 Millionen drauflegt, 225 Millionen bietet, Gelächter im Saal. Was sind 5 Millionen mehr, wenn es doch hunderte Millionen sein könnten?
240 Millionen Dollar. I can wait.
Der Auktionator, er konnte warten, natürlich konnte er. Hinter der Bühne lachten sie sich bei Christie's vermutlich schon jetzt in den Schlaf vor Freude. Und es ging weiter. 300 Millionen, rief ein Bieter leise in das Raunen des Saales.
300. I thought so. 300 million.
300 Millionen. Die einen verdrehten die Augen, die anderen besoffen von der Zahl. Bei 350 Millionen eine klitzekleine Pause.
The conversation continues. So we will pause at 350 million.
Viel haben sie über die Echtheit debattiert und gestritten, auf das Jahr 1500 datiert, übermalt, verändert, restauriert, verschollen, wiederentdeckt. vor der Auktion hier auf Welttournee zum Appetit anregen und der schien unendlich. Am Ende zwei Bieter und ein letztes Gebot.
400 Millionen!
400 Millionen im Saal, Partystimmung, als nach 19 Minuten schließlich der Hammer fiel.
Leonardo Salvatore Mundi selling here at Christie's. $400 million is the bid and the piece is sold.
Der Salvator Mundi, der Erlöser der Welt, erlöste den Weltrekord. Wahnsinn, sagten sie draußen vor der Tür. Der Käufer noch unbekannt, der Verkäufer ein russischer Milliardär. Gesamtpreis plus Gebühren $450 Millionen. Der Kunstmarkt, ein Tollhaus.
Georg Schwarte über das Ambiente bei der Auktion von Da Vincis Bild Salvator Mundi. Vor 2 Jahren in New York versteigert für $450 Millionen. Wer sich ein Bild von Leonardo da Vinci für über 450 Millionen leisten kann, der hat Geld, viel Geld. Ob er zu jener Sorte Mensch gehört, die von Leonardo da Vinci fasziniert ist, das mag dahingestellt sein. Fest steht, Leonardo da Vinci begeistert heute immer noch Tausende von Menschen. Denn der Meister, der Maler, der Philosoph, der Ingenieur, Mathematiker und Astronom da Vinci war an so vielen Sachen interessiert und begeisterte sich für so unterschiedliche Dinge, dass er oft als Universalkünstler bezeichnet wird. Ich habe vor der Sendung mit Bastian Eclasi gesprochen. Er ist Sammlungsleiter für italienische, französische und spanische Malerei vor 1800 im Frankfurter Städel. Und ich habe ihn gefragt, trifft die Bezeichnung Universalkünstler auf Leonardo da Vinci tatsächlich zu?
Ich denke ja, es gibt ja in der Renaissance dieses Ideal des Uomo Universale, also des universalen Menschen, des Universalgelehrten, und das trifft sicherlich auf Leonardo so zu wie auf keinen sonst mit seinen weit gespannten Interessen. Es wird ja jetzt demnächst eine neue Biografie zu ihm erscheinen, die trägt den Untertitel Der Mann, der alles wissen wollte, und das finde ich fast die Person und Persönlichkeit Leonardos eigentlich ganz hervorragend zusammen.
2019 wird das Da Vinci-Jahr gefeiert, aus Anlass seines 500. Todestages. Es sind ja auch inzwischen eine ganze Reihe von Artikeln erschienen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie war Leonardo Da Vinci als Mensch? Kann man diese Frage eigentlich heute beantworten?
Ja, das ist natürlich aufgrund der historischen Distanz nicht so ganz einfach. Wir haben eine Lebensbeschreibung von ihm, etwa von dem berühmten Giorgio Vasari, der eben die Viten der Renaissance-Künstler geschrieben hat. Wir haben auch eine ganze Reihe von Notizbucheinträgen, die auch in jüngerer Zeit ausgewertet worden sind. Also wir haben schon so gewisse Einblicke. Aber ich persönlich neige da immer eher etwas zur Vorsicht und halte mich lieber an das, was sich materiell von ihm überliefert hat, nicht? Also sprich seine Gemälde, seine Zeichnungen und so. Das ist ja sozusagen sein Haupterbe an uns, und das scheint mir manchmal aussagekräftiger als manches, was über ihn so in früheren oder auch späteren Zeiten geäußert worden ist.
Leonardo da Vinci hat ja in seinen Bildern und Porträts zu seiner Zeit schon ein anderes Frauenbild geprägt. Hat er dieses Frauenbild verändert?
Ja, das zerfällt in zwei Gruppen. Das ist zum einen die Jungfrau Maria, also in Gestalt von Madonnenbildern, und zum anderen sind es Frauenporträts, die eine große Rolle in seinem Oeuvre spielen. Das darf man jetzt vielleicht auch nicht als eine persönliche Themenwahl in dem Sinne auffassen, sondern das sind ja in der Regel dann Auftragsarbeiten, aber dass sich eben Frauen oder auch deren Männer mit Porträtwünschen an ihn wenden, das hat natürlich auch Gründe. Wenn man das eben vergleicht mit anderen Porträts dieser Zeit, hat er sicherlich das Bild einer stolzen, in sich ruhenden Frau schon in gewisser Weise neu erfunden und ist deshalb auch häufig als Porträtist gerade für Frauen angefragt worden.
Aber was waren das für Frauen, die er gemalt hat? Was ist das Besondere an ihnen?
Ja, sagen wir mal so, das waren zum Teil gar nicht unbedingt so wahnsinnig hochgestellte Persönlichkeiten. Die Mona Lisa, das ist ja nun die Lisa del Giocondo, das ist die Frau eines Florentiner Kaufmanns gewesen. Und vielleicht war er gerade in diesem Bereich, der eben nicht das konventionalisierte Herrscherporträt ist, sogar besonders frei, auch neue Bildformen zu erfinden, auch zu experimentieren, Dinge auszuprobieren in einem Feld, in dem er eben nicht so eingeengt war von Pflichten und Konventionen. Ich denke, das wird durchaus eine Rolle gespielt haben.
Sein berühmtestes Bild, die Mona Lisa, die hängt im Louvre in Paris. Da Vinci hatte sie einst dem französischen König verkauft. Sie sagten, inzwischen weiß man, wer diese Frau war. Das steht fest.
Ja, feststehen ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich denke, die plausibelste Hypothese ist in der Tat daran, eben die Lisa del Giocondo zu sehen, eben die Frau eines Florentiner Kaufmanns. Und daher kommt auch dieser Name Mona Lisa. Mona ist sozusagen zusammengezogen aus Madonna, also Madonna Lisa, meine Frau Lisa. So kommt es überhaupt zum Titel dieses Bildes, das heute wahrscheinlich das berühmteste Bild der Welt ist und was eben insbesondere im Laufe des 20. Jahrhunderts nochmal ungemein an Popularität gewonnen hat.
Weiß man auch warum? Also wie diese Popularität zustande kam?
Sagen wir mal so, es war auch schon vorher im 17., 18., 19. Jahrhundert ein Bild, das berühmt war, aber es hat dann im 20. Jahrhundert noch schrittweise zugenommen und am Anfang steht eigentlich der Raub der Mona Lisa, eine der spektakulärsten Geschichten des Kunstraubes im frühen 20. Jahrhundert. 1911 stiehlt ein italienischer Handwerker, der im Louvre beschäftigt war, die Mona Lisa, auch offenbar mit dem Hintergedanken, sie in sein Heimatland zu bringen. Er bietet sie dann später sogar den Uffizien zum Kauf an und fliegt dann bei der Geschichte auch auf. Und so kommt die Mona Lisa dann wieder zurück in den Louvre. Aber sie ist eben für 2 Jahre weg und hinterlässt da eine Leerstelle im Louvre. Und das führt zu einer ungeheuren medialen Aufmerksamkeit. Und das hat sozusagen ihren Bekanntheitsgrad noch potenziert. Und nach dem Krieg wird sie dann auch mehrfach ausgestellt, unter anderem in Amerika in den 60er Jahren. Das war damals so ein Deal zwischen Kennedy und Charles de Gaulle offenbar, dass dann gegen den expliziten Willen der Kuratoren des Louvre dieses Bild nach Amerika reisen darf und wird dann im Metropolitan Museum ausgestellt und in gut 3 Wochen von über 1 Million Menschen gesehen. Also bilden sich im Winter riesige Schlangen. Es wird berichtet, dass an einem Tag bis zu 60.000 Leute da angestanden haben sollen, um dieses eine Bild zu sehen. Und ich denke, der dritte Schritt ist dann schließlich, nicht nur jetzt in Bezug auf die Mona Lisa, sondern auf Leonardo insgesamt, dann eben das Buch und der Film von Dan Brown, der Da Vinci Code. Das war dann sozusagen nochmal der dritte Schritt, der das sozusagen eskaliert diese Bekanntheit.
Eine Frage zum Schluss. 2019 ist ja das Da Vinci-Jahr, ist zum Da Vinci-Jahr erklärt worden. Aber mich würde interessieren, was sagt uns dieser Maler 500 Jahre nach seinem Tod? Was sagt er Ihnen zum Beispiel?
Ich denke, Leonardo ist sicherlich eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Und für uns als Kunsthistoriker ist er natürlich insbesondere interessant, weil er sich eben im Medium der Malerei und der Zeichnung geäußert hat. Sein Oeuvre ist ja relativ überschaubar. Also dieses Prinzip der Verknappung ist sicherlich auch das, was diese Bilder besonders spannend macht. Mich persönlich fasziniert insbesondere Leonardo Zeichenkunst und auch so die Grenzbereiche zwischen Malerei und Zeichnung. Es gibt zum Beispiel in den Uffizien eine vor kurzem frisch restaurierte Anbetung der Könige aus seiner Frühzeit, die so etwa im Stadium der Unterzeichnung und Untermalung stehen geblieben ist, wo man den Künstler sozusagen bei seinem Werkprozess, beim Erfinden, beim Verwerfen von Ideen, beim immer wieder neue Ansätzen quasi über die Schulter schauen kann. Und das ist vielleicht ein Werk, das einem noch einen viel intimeren Einblick in diesen Künstler Leonardo gibt, als man es vor der Mona Lisa, an die man ohnehin nicht so recht rankommt, zu gewinnen vermag. Insofern mag das vielleicht auch der Tipp sein, an dieses Bild mal ganz nahe ranzugehen und mal eine Facette von Leonardo sich anzusehen, die man vielleicht bislang noch nicht so genau studiert hat.
Dr. Bastian Eclasi war das Sammlungsleiter italienische, französische und spanische Malerei vor 1800 im Frankfurter Städel. Wir sprachen aus Anlass des Da Vinci-Jahr 2019. In diesem Jahr wird in zahlreichen Ausstellungen an den italienischen Maler erinnert, der vor 500 Jahren verstarb. Die wichtigste Ausstellung findet im Louvre in Paris statt. Herr Eclasi, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Dass Leonardo da Vinci auch zu politischen Zwecken missbraucht werden kann, das zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher. Schon 1939 missbrauchte das damals faschistische Italien bei einer Ausstellung in Mailand über Leonardo da Vinci den Künstler und Wissenschaftler als Spiegel der italienischen Vielfältigkeit. 2019 streitet sich die aktuelle italienische Regierung mit Frankreich darüber, wer wann welche Werke von Leonardo da Vinci ausstellen kann und kündigt vollmundig an, 500 Ausstellungen im Da Vinci-Jahr zu organisieren. Das klingt nach einer Provinzposse, ist aber keine. Tassilo Forchheimer berichtet.
Für Lucia Borgonzoni, die Staatssekretärin im italienischen Kunstministerium, ist es im Moment die wichtigste Aufgabe. Sie hat den Auftrag, das Gedenkjahr zum 500. Todestag von Leonardo zu koordinieren. Für die junge Politikerin, selbst eine studierte Künstlerin, ist das Universalgenie geradezu der Prototyp eines Italieners.
La genialità. Seine Genialität, dieser klassische italienische Charakter, der unser Volk auszeichnet, diese Vielseitigkeit, was ihn groß gemacht hat, war die Fähigkeit, von der Malerei zur Erfindung eines Fluggeräts zu springen, um sich dann mit Pferden zu beschäftigen, seine Begabung, schnelle gedankliche Verbindungen herzustellen. Deshalb ist bei ihm so vieles unvollendet geblieben, weil er von einem Gedanken zum anderen sprang. Für mich ist er die Synthese der italienischen Identität. Weshalb es für Borgonzoni ein ziemlich abwegiger Gedanke ist, den großen Italiener ausgerechnet in Frankreich zu feiern. Geboren und gelebt habe er vor allem in Italien. In Frankreich sei er 1519 nur gestorben, meint sie, nachdem er erst im Jahr 1516 zusammen mit der Mona Lisa im Gepäck über die Alpen gezogen war. Und da habe die frühere italienische Regierung den Franzosen doch tatsächlich versprochen, fast alle wichtigen Werke des großen Italieners zu einer gigantischen Sonderausstellung nach Paris zu schicken, erregt sich Borgonzoni. Was die Leihgaben angeht, das sind Gegenstände, die Italien nicht verlassen dürfen. Ich weiß nicht, welche von allen Geistern verlassene Regierung auf eine solche Idee gekommen ist. Und ich bedanke mich bei den Museumsdirektoren, die sich geweigert haben, entsprechende Wünsche zu erfüllen. Die wollten wirklich alles haben. Darin zeigt sich eine Respektlosigkeit uns gegenüber. Frankreich hin oder her. Ich frage mich, welches andere Land sich so gegenüber Italien benommen hätte, das hat etwas Herrschaftliches. Die kämpferische Norditalienerin stammt aus einer Partisanenfamilie, ist politisch aber auf einem strammen Rechtskurs. Als Mitglied der EU-kritischen Lega von Innenminister Salvini, der seit Monaten gegen das Frankreich von Präsident Macron wettert. Insofern liegt die Staatssekretärin ganz sicher auf seiner Linie, wenn sie sagt, bei Leonardo dürfe es mit Paris keine Kompromisse geben. Leonardo gehört natürlich zum Weltkulturerbe. Deshalb ist es auch richtig, dass die Welt seiner gedenkt. Das kann aber nicht bedeuten, dass wir uns klein machen und nur Events organisieren, mit denen wir Frankreich nicht in die Quere kommen, wie es in den Mails und Briefen heißt, die auf Anweisung des früheren Ministers geschrieben wurden. Was so nicht ganz stimmt. Italien und Frankreich hatten eigentlich vereinbart, das Gedenkjahr aufzuteilen. Die wertvollen Leihgaben hätten erst im Herbst nach Frankreich gehen sollen, damit sie zuvor noch in Italien gezeigt werden können. Nun ist klar, der vitruvianische Mensch wird ebenso in seiner Heimat bleiben wie die Verkündigung oder das Abendmahl. Und Borgonzoni hat sich fest vorgenommen, ein ganzes Feuerwerk von Veranstaltungen zu Ehren Leonardos auf die Beine zu stellen. Mindestens 500 Events sollen es am Ende werden. Wir versuchen noch eine Ausstellung aufzubauen. Dazu braucht man eigentlich Jahre. Wir sind etwas spät dran, um eine wirklich große Ausstellung zu organisieren. Trotzdem ist es möglich, noch etwas zu Leonardo zu machen. Für Januar ist eine Präsentation unserer Veranstaltungen geplant, bei der wir aber noch nicht alles vorstellen können. Etliche Ministerien sind erst kurzfristig beteiligt worden. So werden wahrscheinlich während des laufenden Jahres noch weitere Events dazukommen. Soll heißen, im Moment ist noch einiges unklar. An vielem wird gebastelt, am museumspädagogischen Programm ebenso wie an einem speziellen Logo, Filmprojekte, Apps. Italienbesucher sind gut beraten, sich kurzfristig zu informieren.
Also ganz im Sinne des alten Meisters, könnte man sagen, der viele Werke ja angefangen, aber nie fertiggestellt hat. Tassilo Forchheimer über die Auseinandersetzungen zwischen Italien und Frankreich wegen des Da Vinci-Jahres 2019. Sie ist bekannt, weil sie konsequent ihre Vornamen weglässt. Die schottische Schriftstellerin Alison Louise Kennedy. Ihre Bücher firmiert sie nämlich nur mit A.L. Kennedy. Im Moment gilt sie als eine feste Größe in der britischen Literatur. Das liegt an ihren Romanen, wo sie oft Realistisches mit komischen Elementen verbindet. Jetzt ist von A.L. Kennedy, also von A.L. Kennedy, ein neuer Roman auf Deutsch erschienen, der sich mit der britischen Gesellschaft und ihren Politikern beschäftigt. Der Titel Süßer Ernst. Frank Statzner hat das Buch gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Der Brexit wird in A.L. Kennedys Roman nirgendwo explizit erwähnt. Und doch durchweht die Geisteshaltung des Establishments in Westminster große Teile des Buchs. Eben die Geisteshaltung, die das Risikospiel mit der öffentlichen Meinung und das manipulative Werben für den Ausstieg aus der EU erst möglich machte. Denn einer der beiden Protagonisten, John, ist gefangen im Auge des Orkans. Er ist ein hoher Beamter, der den Regierenden hilft, aus politischen Entscheidungen nette Geschichten zu machen, damit die Leute die Entscheidungen schlucken. Und die zweite Protagonistin, Meg ist eine von denen, die diese Geschichten schlucken sollen. Sie ist als Wirtschaftsprüferin gescheitert, wurde Alkoholikerin, wurde Opfer von Vergewaltigung und Gewalt. Jetzt ist sie seit einem Jahr trocken.
Worum es geht?
Zwei zutiefst verletzte Menschen treffen sich. John hat sich seinem Job entfremdet. Der hat mit seinen Idealen nichts mehr zu tun.
Das offene Geheimnis, das im Herzen der öffentlichen Dienstleistungen liegt, besteht, wie du weißt, darin, dass es Fakten gibt. Aber die sind unwichtig. Minister, Parlamentsmitglieder, Politiker, Theoretiker, sie müssen sichtbar sein, sie müssen Dinge tun. Und wenn das bedeutet, ein funktionierendes System auseinanderzunehmen, dann wird es auseinandergenommen. Sie müssen Gewissheit haben, sie müssen schrille Meinungen und fassbare Wahrheiten haben, damit sie die Wirklichkeit besser überdecken können.
John wird zum Whistleblower. Außerdem lebt er allein und leidet. Seine Frau hatte ihn notorisch mit seinen Kollegen betrogen. Meg ist auch nachhaltig verunsichert. Sie muss den Versuchungen des Alkohols widerstehen. Sie kommt mit Leuten nicht so gut klar und schon gar nicht kann sie mit Selbstbewusstsein eine Beziehung beginnen. Aber John und Meg treibt das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Geborgenheit. Sie sehen ihre Chance, sind aber so gefangen in ihren Verletzungen und Unsicherheiten, dass es schwierig wird.
Wie es geschrieben ist.
Kennedy kondensiert die Handlung auf einen Tag im Frühling. Den Tag, an dem sich Meg und John mit vielen Erwartungen zum Essen verabredet haben. Von 6.42 Uhr des einen Tages bis 6.42 Uhr des nächsten. Der entscheidende Tag. Die Kapitel wie ein Countdown. Kommen sie zusammen? Es ist ein albtraumhaftes Drama, denn John wird ständig verhindert, die verabredeten Zeiten des Treffens einzuhalten. Meg zweifelt an seiner Verlässlichkeit. Kennedy erzählt dieses Hin und Her auf mehreren Ebenen. Zum einen die lineare Handlung, was passiert. Viel umfangreicher ist die zweite Ebene. Kennedy unterbricht die Handlung mit den Gedankenströmen der beiden. Regelmäßig wechselt die Perspektive zwischen Meg und John. Dadurch kommt die Vorgeschichte ins Buch, werden Fühlen und Denken der Figuren deutlich. Auf der dritten Ebene fügt Kennedy kleine, reportageartige Skizzen über das Londoner Leben ein. Menschen in der U-Bahn, auf der Straße zum Beispiel. Der Rahmen sozusagen.
Wie es gefällt.
Die Konstruktion des Buches ist anstrengend. Ständig unterbrechen die inneren Monologe die Handlung. Man muss sich orientieren und auch konzentrieren auf diese tiefgründige Erkundung der beiden Figuren. Wenig Handlung, viele Gedanken. Darauf muss man sich einlassen und wird dann auch belohnt. Es gibt viel zu erfahren und zu erleben. Kennedy liefert Bilder des Lebens und Überlebens in einem heruntergekommenen System. Momente einer Zeitenwende. Und zugleich die Beschwörung der Menschlichkeit, der Überlebensfähigkeit, der Bedürfnisse nach Zuwendung, Zärtlichkeit und Glück in der Gemeinsamkeit. Ich finde beeindruckend.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Übrigens, die besprochenen Bücher finden Sie auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung.
Der neue Roman von A.L. Kennedy heißt Süßer Ernst. Er ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 28 Euro. Frank Statzner hat ihn vorgestellt. Und das war HR Infokultur mit Pablo Diaz am Mikrofon. Wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung nochmals hören auf hrinforadio.de. Dort finden Sie den Podcast dieser Sendung.